Und ich darf als nächsten Redner den Professor Gottbersen begrüßen aus der Psychiatrie an der MedUni Wien über neurologische und psychiatrische Manifestationen, also ein Symptomkomplex, der im Vergleich zur Erstbeschreibung dazugekommen ist.
Ja, herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich muss dazu sagen, Professor leider noch nicht. Dieses Jahr werde ich meine Habil hoffentlich einreichen, danach sieht es aus. Aber ich darf Professor Emeritus Kasper vertreten, der im Moment in Australien verhindert ist, weil er für sein wissenschaftliches Lebenswerk einen Lifetime Award sozusagen entgegennehmen darf. Und ich freue mich aber, Ihnen heute die neuropsychiatrischen Symptome beim primären Parahyperthyreoidismus vorstellen zu dürfen. Also mein Name ist Gottbersen, ich bin Psychiater an der Medizinischen Universität und Neurowissenschaftler und bin bei uns an der psychiatrischen Intensivstation tätig. Da sehen wir sehr häufig Erkrankungen, die gemeinsam somatische und psychiatrische Symptome haben. Und dazu zählt natürlich zu einem dieser wunderbaren Erkrankungen, die Soma und Psyche sehr gut verbinden, auch eben der primäre Hyperparathyroidismus. Und als allererstes würde ich gerne einmal auch Sie kennenlernen und Sie bitten, dass Sie mit Ihrem Telefon einmal diesen QR-Code scannen und abstimmen, wie häufig begegnen Ihnen neuropsychiatrische Manifestationen in der Klinik. Okay, ich sehe, da gehen schon lauter Telefone hoch. Vier haben schon abgestimmt. Okay, na gut. Ich klicke mal weiter. Also weniger als 10 Patientinnen pro Jahr. 10 bis 5, naja, bisher keine klinische Beobachtung. Und daran sieht man natürlich auch, es gibt unglaubliche Unterschiede zwischen den Fachrichtungen und wo sich wirklich neuropsychiatrische Manifestationen zeigen oder wie häufig man sie sieht. Also wenn man Allgemeinmedizinerinnen fragt oder Allgemeinmediziner, die sehen das sehr häufig. Wenn man zum Beispiel Psychiaterinnen und Psychiater fragt an spezialisierten Stationen, die sehen das wahrscheinlich auch seltener, als wenn man jetzt zum Beispiel niedergelassene Psychiaterinnen und Psychiater sieht oder fragt. Also wenn wir jetzt einmal hineinschauen und die Patientengruppe etwas besser kennenlernen wollen, dann sehen wir, dass 25%, also in standardisierten Untersuchungen, 25% der Patientinnen mit primärem Hyperparathyroidismus vielseitige neuropsychiatrische Symptome zeigen. Und grundsätzlich ist die Häufigkeit, wie wir schon gehört haben, bis zum 50. Lebensjahr zwischen Männern und Frauen gleich verteilt, aber über dem 50. Lebensjahr dann vermehrt bei Frauen und die Inzidenz steigt mit dem Alter. Und das gilt eben auch für die neuropsychiatrischen Symptome. Und es sind aktuell keine psychiatrischen Erkrankungen bekannt, die mit einem höheren Risiko für eine PHPT vergesellschaftet sind. Dass man zum Beispiel sagt, ich habe eine depressive Erkrankung und kriege deswegen eine PHPT, diesen Zusammenhang scheint es nicht zu geben. Aber was sind eigentlich diese neuropsychiatrischen Symptome? Und sind Sie alle schon sehr geübt? Jetzt möchte ich gerne mal wissen, welche kennen Sie, welche beobachten Sie in der Klinik? Wenn Sie da noch einmal mit Ihrem Handy abstimmen würden. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Abstimmung wird schon wieder zeigen, dass es ein sehr buntes Bild an Symptomen gibt und auch die Benennung der Symptome, die wird sehr vielseitig sein. Und es liegt eben daran, dass eben auch nur mit dem Instrument, was man zur Verfügung hat, man auch das messen kann, was man dann eigentlich dort abbilden will. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Chirurgen fragt, woran erkennt, was hat der Patient, dann wird er wahrscheinlich weniger den psychopathologischen Status so drauf haben wie ein Psychiater aus dem 20. Jahrhundert. Sondern, genau, es gibt viele verschiedene Begriffe, die häufig auch dasselbe abbilden. Hier sehen wir tatsächlich, Depression steht ganz groß im Vordergrund. Brain Fog oder Konzentrationsstörungen, das sind alles Dinge, die gehen auch häufig mit depressiven Syndromen einher, unterscheiden sich dann aber doch in einem kleinen, aber feinen Weise von einer tatsächlichen Depression. Und wenn wir jetzt einmal wirklich schauen, was ist in der Literatur beschrieben, dann sehen wir, am häufigsten sind eigentlich depressive Syndrome. Dann Fatigue, Antriebslosigkeit, aber auch Muskelschwäche. Und diese Symptome, die können sich alle sehr gut als eine Depression, eine Major Depressive Disorder tarnen, sind aber letzten Endes in einem ganz anderen Kontext zu sehen und zu werten. Auch Angstzustände sind häufig, wie wir schon gehört haben, kognitive Beeinträchtigungen, vor allem was zentrale Exekutivfunktionen angeht, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration, aber auch Schlafstörungen, Insomnie Ich merke aus dem Publikum, das sind auch Symptome, die man vielleicht aus dem allgemeinen Leben jeder schon einmal begegnet hat. Seltenere Psychic Moans sind tatsächlich ein Delirium bis zu Katatonie, aber auch Psychosen und Manien sind beobachtet worden. Und dafür gibt es einzelne Fallberichte. Sehr selten sind auch Essstörungen, da muss man eben auch aufpassen. Viele Essstörungen, insbesondere Anorexien, sind ja auch mit Verschiebung im Kalziumhaushalt verstoffwechselt, auch mit Osteopenie, Osteoporose. Also da gibt es auch viele Erkrankungen, die sich vielleicht gegenseitig beeinflussen. Und es gibt keine dokumentierten Fälle von Zwangsstörungen, Traumafolgestörungen oder Impulskontrollstörungen. Es haben sich auch wissenschaftliche Arbeiten der Frage gewidmet, ob es einen Zusammenhang mit der Entwicklung von Demenz gibt. Da gibt es eigentlich widersprüchliche Studien. In einer sehr großen Population wurde 2017 gezeigt, dass es keinen unabhängigen Effekt von Parathormonen auf den kognitiven Abbau gab. Allerdings 2014 in ungefähr 1000 Probandinnen oder Patientinnen, auch über einen langen Zeitraum, wurde gezeigt, dass es eine Assoziation geben scheint zwischen Parathormon und vaskulärer Demenz, nicht allerdings Alzheimer-Demenz. Und wie schafft es eigentlich Calcium oder Parathormon oder der primäre Hyperparathyroidismus, unser Denken, Fühlen und Handeln auf molekularer Ebene zu beeinflussen? Und da gibt es diese wunderbar vielseitige Übersicht, die ich jetzt in kleinere Bereiche mal aufbröseln möchte, nämlich: Es kann erstmal eine Folge durch Hyperkalzämie sein, also ein Hyperkalzämie-Syndrom. Bei Hyperkalzämie kann die Monoaminooxidase hemmen, das Enzym, was die Monoamine abbaut. Und wenn die gehemmt ist, dann haben wir also mehr Serotonin, mehr Noradrenalin, Dopamin. Sowas würde zum Beispiel als Weg passen zu einer Manie oder vielleicht auch zu einem psychotischen Zustand. Calcium in den Synapsen kann die Freisetzung von Neurotransmittern aus Vesikeln erhöhen. Auch die Tyrosinhydroxylase kann gehemmt werden, was wiederum einen negativen Einfluss hätte auf gewisse Monoamine. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass Calcium eine wichtige, aber indirekte Wirkung auf das Membranpotenzial hat. Es stabilisiert das Membranpotenzial, was dann die Aktivierung von spannungsabhängigen Natriumkanälen hemmt. Dazu kommt es auch zur Muskelschwäche, die wahrscheinlich häufig beobachtet werden kann. Dann gibt es eine direkte Wirkung durch Parathormone auf das Zentralnervensystem. Wie wir schon gehört haben, können dort Interleukine beeinflusst werden. Die haben wiederum auch einen Einfluss auf Monoamine und das kann auch mit depressiven Syndromen assoziiert sein. Es gibt allerdings auch interessanterweise Parathormonrezeptoren direkt im Zentralnervensystem, vor allem im limbischen System, was eine direkte Wirkung auf emotionale Verarbeitung naheliegen lässt. Und dann auch noch die Natrium-Kalium-ATPase. Kann beeinflusst werden durch Parathormon, was wie die Wiederaufnahme von Noradrenalin und somit auch die Konzentration im synaptischen Spalt beeinflussen kann. Zusätzliche Faktoren kann man bedenken, dass zum Beispiel sehr häufig auch eine übermäßige Einfuhr von Vitamin D zu beobachten ist. Also wenn man das sehr hoch substituiert, 20.000 Einheiten oder so täglich oder vielleicht noch mehr. Es gibt ja manche, da sieht man doch auch manchmal, dass es dann durchaus Entgleisung im Kalziumstoffwechsel geben kann, der dann diese ganze Symptomatik nochmal verstärkt. Wichtig als Differentialdiagnose muss man übrigens auch an Lithium denken, weil Lithium die Calcium-Sensing-Receptors beeinflussen kann und somit auch zu einer Hyperkalzämie kommen kann. Und Lithium geben wir in der Psychiatrie sehr häufig. Ich möchte Ihnen hier einmal zeigen die mRNA-Expressionsmuster von Parathormonrezeptor 1 und Parathormonrezeptor 2 im Zentralnervensystem. Und Sie sehen, dort gibt es eine wirklich vielseitige Verteilung überall durch das gesamte Gehirn hindurch, wie man hier an dieser mRNA-Karte sieht. Und wenn Sie auch an anderen Proteinen interessiert sind, diese Karten können Sie auf der Website von unserer Arbeitsgruppe einsehen und alle möglichen Proteine auch mal eingeben und schauen, wie die im Zentralnervensystem verteilt sind. Also welche Effekte haben eigentlich Therapien jetzt auf diese neuropsychiatrischen Symptome? Die Art der symptomatischen Behandlung also kann aus psychiatrischer Sicht je nach Syndrom erfolgen. Also ein manisch verworrenes Syndrom, das würde man ja ganz anders behandeln als zum Beispiel ein depressives Syndrom. Also dementsprechend würde man auch einfach dort, wie man es von den eigentlichen Primärerkrankungen, Depression oder Manie kennt, je nach Syndrom behandeln. Eben wie gesagt, mit Lithium muss man da aber aufpassen. Man muss bei der Behandlung von diesen Zuständen häufiger mit Therapieresistenz rechnen. Der Goldstandard ist natürlich die Operation. Da ist es immer weiter so, wie ich es verstanden habe, aus der Literatur dazu gekommen, dass neuropsychiatrische Symptome, die auch einen hohen Leidensdruck mit sich bringen, eine relative OP-Indikation darstellen, auch zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und es scheint so zu sein, dass die Symptome, das können Sie wahrscheinlich besser beobachten als ich tatsächlich, die Symptome sich dann in Wochen bis Monaten deutlich bessern. Aber wie ich schon mit meinem Studienkollegen und Freund Dr. Schneider gerade besprochen habe, der Schilddrüsenchirurg ist, man müsste das auch über einen längeren Zeitraum beobachten, weil nach 2 Wochen nach der Operation, da fühlen sich viele Patientinnen sehr gut, aber das kann dann doch über Wochen sich dann doch wieder anders zeigen. Kalzinmimetische Therapie, dazu gibt es bislang Fallberichte, aber keine großen randomisiert kontrollierten Studien. Also welche Schlussfolgerungen ziehen wir da jetzt daraus? Zum einen gibt es einige offene Fragen, wie vorher genannt, die Langzeitstudien zum Verlauf, aber auch die Frage nach Kausalität und Korrelation. Es ist tatsächlich noch ein besseres Verständnis der Pathophysiologie notwendig. Man muss sich mal anschauen, was machen eigentlich die Parathormonrezeptoren im Zentralnervensystem. Das würde mich sehr interessieren. Ich habe keine Studie von Seiten der Neuropathologie oder so in dieser Hinsicht gefunden. Man kann natürlich große prospektive Studien anlegen und Effekte von verschiedenen Therapien untersuchen. Und auch Sie als Chirurginnen und Chirurgen können zum Beispiel auch standardisierte Erhebungen von neuropsychiatrischen Symptomen anstellen, indem Sie zum Beispiel eine MMSE machen oder indem Sie auch einfach zu klinischen Psychologinnen und Psychologen zuweisen und bitten, dass eine kognitive Testung gemacht wird, standardisiert. Und dann haben Sie wunderbare Daten, die Sie dann wahrscheinlich bestens publizieren können. Und eben ein standardisiertes und vergleichbares Erfassen von neuropsychiatrischen Symptomen ist wichtig, weil man eben sieht, dass dort verschiedene Testbatterien und verschiedene Testmethoden in verschiedenen Regionen auch angewendet werden. Als Fazit möchte ich sagen, das Bewusstsein für die PAPT als Differentialdiagnose in der Psychiatrie ist wichtig. Wenn wir ein erhöhtes Kalzium sehen sollen, sollten alle Psychiaterinnen und Psychiater auch das Parathormon bestimmen, vor allem auch das freie ionisierte Kalzium sich anschauen und nicht das albumingebundene. Eine frühzeitige Diagnostik ist wünschenswert, um übersehene PAPT-Fälle zu entdecken. Und ich finde, es ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass es eben wesentliche biologische Einflussfaktoren oder Ursachen sogar gibt für gewisse neuropsychiatrische Symptome. Und ich bin mir ziemlich sicher, da werden wir über die nächsten Jahrzehnte auch immer mehr finden. Und damit danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin offen für Fragen.
Vielen Dank für Ihren Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Bitte, Professor Pitschmann.
Ich finde die Expression der Parathormonrezeptoren im ZNS sehr spannend. Was wären Ihre Spekulationen über die physiologische Funktion?
Ja, es ist sehr interessant. Also zum einen muss ich sagen, die mRNA-Expression ist noch lange nicht die Proteintranslation. Also dort, wo viel mRNA ist, heißt noch nicht, dass dort viel Protein ist auch. Aber meine Hypothese wäre, die ich mir eigentlich gerne mal anschauen würde, wäre tatsächlich, welchen Einfluss das auch auf gewisse Flüssigkeitshaushalte im Zentralnervensystem hat. Also die Elektrolytzusammensetzung von der Zerebrospinalflüssigkeit, von der interstitiellen Flüssigkeit macht ja viel auch mit pH, macht viel mit anderen Stoffwechselprozessen. Dann kann man sich ja auch wundern, was eigentlich die ganzen periventrikulären Organe, die haben ja auch teilweise wie in der Niere Rezeptoren, die mit Flüssigkeitshaushalt einhergehen, wofür wir noch gar nicht viel drüber wissen. Also ich denke, gerade was diesen Flüssigkeitshaushalt und die Elektrolytzusammensetzung von Zerebrospinalflüssigkeit und interstitieller Flüssigkeit angeht, das würde ich mir eigentlich gerne mal anschauen. Aber die Frage wäre jetzt, wie man das macht.
Wir haben noch 2 Fragen aus dem Chat. Ich bitte um kurze Antworten im Interesse der Zeit. Erstens, ab welchem Parathormonspiegel und Kalziumspiegel gibt es psychiatrische Symptome?
Das muss nicht unbedingt korrelieren. Das muss nicht unbedingt korrelieren. Ist sehr individuell unterschiedlich.
Und zweitens, Lithium erhöht Kalzium. Was ist der Mechanismus?
Lithium erhöht Kalzium, das geht am ehesten über Calcium Sensing Receptors. Das also die Calcium Sensing Receptors in den Nebenschilddrüsen, dass die sozusagen erkennen, dass der Kalziumspiegel niedrig ist und deswegen Parathormon ausschütten und so wird das Kalzium sozusagen erhöht.
Gut, und dann habe ich noch eine abschließende Frage. Es gibt ja den sogenannten asymptomatischen Hyperparathyroidismus. Kennen Sie Daten, wenn man diese Patienten untersucht, genau untersucht und exploriert, wie häufig die dann doch Symptome haben, nämlich psychiatrische Symptome?
Ja, ausgezeichnete Frage. Kenne ich nicht. Und ich glaube, es wurde wahrscheinlich auch noch nicht so standardisiert untersucht. Wurde untersucht? Also ich wüsste jetzt, ich habe keine Daten dazu gefunden oder im Kopf. Aber das ist eben ein Problem, weil man kann auch nur so viel wissen, wie man gefragt hat, so viel wie man mit irgendeiner Art von Test abbildet, so viel kann man dann erfahren darüber. Und wie oft gehen einem Patienten ein und aus und man weiß im Grunde genommen nicht, was im Denken, Fühlen und Handeln alles passiert.
Ich glaube, das Problem bei dieser Fragestellung ist, dass das so multifaktoriell ist und die Symptome so wenig zusammenhängend sind oft. Also wenn Sie einen Patienten oft genug fragen, ob er auch Depressionen hat, dann wird er irgendwann ja sagen. Und deswegen ist das so wahnsinnig schwer zu erfassen. Wenn man die Patienten vor der Operation fragt, wie es ihnen geht, dann sagen die meisten, sie spüren das gar nicht und sie lassen sich halt operieren, weil der Doktor sagt, 14 Tage später sagen sie fast unisono, es geht ihnen deutlich besser und viele sagen, es ist ein neues Leben. Also die Patienten nehmen es nicht wahr und man kann das mit diesen ganzen Tests auch ganz, ganz schwer nachweisen, glaube ich. Ja, aber es gibt dazu einige Arbeiten, die halt oft nicht konklusiv sind.
Großes Dilemma der Psychiatrie, dass wir das eben noch nicht objektiv messen können und nur mit Fragebögen und standardisierten Interviews.
Dann kurze Frage, kurze Antwort vom Professor Prager.
Wie hoch ist die Prävalenz von diesen genannten psychiatrischen Syndromen in der sogenannten Normalbevölkerung im Vergleich zur Bevölkerung, die eben einen Hyperparathyroidismus hat?
Wie hoch die Prävalenz von Neuropsychiatrien?
Von diesen diversen Störungen, Psychiatrien, Neuropsychiatrien.
Ja, affektive Störung, Depression, also ungefähr, also
jedenfalls die gleichen Alter, die gleiche Patientengruppe, gleiche Alter, gleiches Geschlecht, mit und ohne Hyperparathyroidismus.
Also es gibt, wie ich schon zu Anfang gesagt, gibt keinen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit, also keine psychiatrische Erkrankung. Scheint ein Prädiktor zu sein dafür, dass man eine andere, also ein wahrscheinlichkeitsfördernder Faktor dafür zu sein, dass man einen PHPT bekommt. Es gibt da keinen Zusammenhang. Das heißt, die Prävalenz ist wahrscheinlich so wie die Prävalenz von den Syndromen. Wird, also 25% der Patientinnen, sagen standardisierte Gruppen, haben neuropsychiatrische Symptome. Und da eben nach der Häufigkeit, von Depressionen, ja. Also mehr, also jede 7% Lifetime-Prävalenz. Also reichlichst Personen weltweit haben depressives Syndrom oder eine Depression. Und genau, je nach anderen Syndromen dann auch absteigende Inzidenzen. Also eine Manie ist sehr selten. Und Psychosen sind vielleicht 1% der Bevölkerung.
Gut, dann bedanken wir uns für Ihren Vortrag, Dr. Woltersen.